Liebe Genossinnen und Genossen, freue mich, dass ich zum ersten Mal Gelegenheit habe, bei SP60 Plus jetzt aufzutreten und das genau wie die Eisenbahn auf die Sekunde. Ich komme von einer großen, gewaltigen Veranstaltung in Thun, Eisenbahnerinnen und Eisenbahner 100 Jahre BLS, Eisenbahner 100 Jahre, ein voller Saal einer Gewerkschaftsversammlung. Auch da der gemeinsame Kampf für soziale Errungenschaften verbindet uns und das geht dann weiter am Abend. Diese Veranstaltung jetzt ist gerade in einem Zeitpunkt, und ich sprenge hier etwas das Thema, Marian wird mich unterbrechen, wenn ich das zu stark sprenge, in einem Zeitpunkt, den ihr nicht besser hättet wählen können. Im Ständerat war ja diese Woche die wichtigste Vorlage in Beratung seit vielen Jahren. Ein Reformprojekt, das für die Lebenslage der Menschen in diesem Land entscheidend ist, für Millionen, das sagt man in der Schweiz nicht so schnell, nämlich jener, die im Rentenalter sind und der vielen, die noch ins Rentenalter kommen irgendwann, ist das ja für alle fällig Altersvorsorge 2020. Das Projekt ist anders gestartet worden, dank Alain Berset, als die Projekte der letzten 15 Jahre in der Ära Gustin, in dem Altersvorsorge so geregelt werden sollte, wie es in der Verfassung steht. AHV und Pensionskassen zusammen. Positives Resultat. Positiv auch das Rentenalter 65 Ende der Geschichte ist. Positiv auch, dass das Ziel des Bundesrates war, die AHV finanziell zu sichern bis 2030. Das ist etwa der maximale Horizont, auf dem man überhaupt planen kann. Die AHV hat ja immer viel besser abgeschnitten, als prognostiziert wurde, aber sie braucht trotzdem mehr Geld. Die Babyboomer kommen in die Rente. Das sind die positiven Punkte. Aber schlecht war am Projekt des Bundesrates, das ist in der Öffentlichkeit unterschätzt worden, dass die AHV geschwächt worden wäre statt gestärkt, und zwar in mehreren Punkten. Der Teuerungsausgleich für die Rentner wäre nicht mehr garantiert gewesen, sondern er wäre in Frage gestellt worden, hat vornehm Interventionsmechanismus geheißen, aber Teuerungsausgleich bei den Renten wäre weg gewesen, der Anspruch darauf. Dann schlecht war die teilweise Beseitigung und Abschaffung der Witwenrenten mit diesem Vorschlag. Geradezu eine Frechheit des Bundesrates dieses Projekts war es, dass der Bund sich teilweise aus der AHV-Finanzierung zurückgezogen hätte, eine halbe Milliarde weniger, um Geld freizuspielen für Steuersenkungen für Unternehmen. Das war eine gigantische Frechheit. Und Frauenrentenalter 65. Und ihr habt mitbekommen, dass dieses Projekt bei der AHV ist sehr stark verbessert worden im Ständerat. Das war ein Kraftakt in der Kommission. Jetzt auch in einem Tempolauf während eines halben Jahres intensive Arbeit, wo man eben sieht jetzt im Ergebnis, welche Rolle es spielt, wer auf dem Spielfeld ist, wer in der Kommission ist. Der Umstand, dass die Wahl in St. Gallen gegen alle Voraussagen, dass wir das geschafft haben, hat alles verändert, muss ich sagen. Ja, Sie tun vielleicht jetzt etwas eingebildet, aber es ist so. Die SP ist so stark wie nie in der Geschichte im Ständerat. Die SP war ja immer etwas drastisch ausgedrückt, etwas eine Randgruppe im Ständerat, wie heute die SVP. Und es ist so, dass zum ersten Mal 11 sind, so viele wie die Freisinnigen, mit den beiden Grünen zusammen 13, so viele wie die Stärksten, die CVP. Und das verändert alles. In dieser 13er-Kommission waren wir 4 von der SP und ein Gewerkschafter dabei. Das ist eben auch ein Unterschied, weil die Meinungen in der SP eben leider auch auseinandergehen bei diesen Fragen. Und es ist gelungen, was man nicht erwarten konnte von Anfang an, aber dank der Kraft unserer Bewegung, auch der Initiative AHV Plus, die hat sehr segensreich gewirkt, es ist gelungen, alle Verschlechterungen zu verhindern, vor allem für die heutigen Rentnerinnen und Rentner. Alles ist gesichert worden. Der Teuerungsausgleich ist garantiert, die AHV-Finanzierung bis 2030 gesichert und der Bund kann sich nicht aus der AHV-Finanzierung herausziehen. Es bleibt der Wermutstropfen, Erhöhung des Rentenalters der Frauen, wo ich leider mit Lilian Moripaske in der Kommission ganz allein war, auch im Plenum war ganz allein, außer mir hat niemand ein Wort in diese Richtung gesprochen, auch Die Hälfte der SP-Fraktion steht in diesen Punkten auf der anderen Seite. Das ist die Realität heute bei diesen Fragen. Das ist der Nachteil der Vorlage. Dann Umwandlungssatzsenkung bei den Pensionskassen. Auch hier stand ich etwas allein mit der Position, diesen Umwandlungssatz zu verteidigen. Und es ist aber, und das ist das Entscheidende, eine sehr starke Verbesserung vorgenommen worden, die jetzt am Schluss unter dem Strich den Leuten mehr bringt statt weniger. Also die Verschlechterungen konnten kompensiert und teilweise überkompensiert werden durch eine Rentenverbesserung, wenn auch nur für die Neurentnerinnen und Neurentner. Beim Umwandlungssatz, alle, die heute 47 sind und ältere, bei denen ist die Rente garantiert. Und für alle Neurentnerinnen und Neurentner wird nach diesem Vorschlag zum ersten Mal seit 20 Jahren eine Rentenverbesserung kommen, falls der Ständerat am Schluss obsiegt. Das ist zwar nicht viel, 70 Franken, ein offenes Geheimnis, das ich als Minimum 100 Franken formuliert habe. 200 Franken wäre AHV plus, also 10%. Aber das war dann am Schluss bedingt durch die Kostenfrage. 0,3 Lohnprozente waren einfach das Maximum, mit dem ich noch eine Mehrheit machen konnte. Das bedeutete 70 Franken für die Einzelperson, immerhin 840 Franken im Jahr. Nicht einfach nichts. Und bei den Ehepaaren ist es mehr, weil die Kombination, das ist natürlich auch das Erfolgsrezept, war es in der Kommission, Bündnisfrage ist ja immer sehr wichtig. Man braucht Koalitionspartner, um Erfolge zu erzielen, und die waren in der politischen Mitte. Und weil die CVP eine Initiative lanciert hatte, als Wahlgeld vor 4 Jahren, eine Initiative, die viele Nachteile hat, bei der ich heute empfehle, der ja nicht zuzustimmen, so gegen die sogenannte Heiratsstrafe, weil es einen Ehebegriff konservativ zementieren würde, der überholt ist und so weiter und so fort. Die CVP hatte aber diese Initiative gesammelt mit etwas, was gar nicht in dem Initiativtext steht, nämlich mit der Plafonierung der Ehepaarrente, sogenannten Heiratsstrafe bei den AHV-Renten, gesagt, die Ehepaarrente müsse verbessert werden. Und das hat es ermöglicht, eine Kombination zu finden. Heißt jetzt 155% statt 150% bei der Ehepaarrente, bedeutet in der Kombination bei den Ehepaaren 226 Franken, bei jenen, die im Plafond sind, 2.700 Franken gut pro Jahr. Das ist nicht nichts. Diese Lösung, die zusammen mit dem BSV, mit dem Bundesamt für Sozialversicherung, erarbeitet werden konnte, auf unseren Druck hin, die hat am Schluss eine sehr kostengünstige Auswirkung, ist aber doch substanziell. Bei den tieferen Einkommen ist es 6% Rentenerhöhungen und bei den Ehepaaren auch rund 6%. Also es profitieren die vor allem die tieferen Einkommen und die Ehepaare und die in den mittleren Einkommen am stärksten. Dass das Resultat unter dem Strich positiv, trotz der Nachteile, die es gibt, und Nationalrat ist eine schwierige Geschichte. Ich sage aber allen, die sagen, das wird nie geschafft werden, es braucht die Wahlen natürlich. Auch im Ständerat hätte man noch erst einen Monat, ist es eher niemand, kaum von den Medien, da wird dem zugetraut, dass es eine Rentenverbesserung bei der AHV gibt. Es ist jetzt da und der Lernprozess muss auch im Nationalrat da beginnen. Es geht um die Rentenfrage, es geht darum, wie können die Leute im Rentenalter leben und vor allem, weil jetzt wieder versucht wird, die Jungen gegen die Alten auszuspielen, das ist jetzt neu lanciert worden vom Tagesanzeiger, muss man einfach auf die Basics, auf die Basisfakten verweisen. Deshalb wichtig, dass alle das Funktionieren der AHV im Kopf haben. Die Broschüre liegt auf den Tischen auf. Wir müssen diesen Kampf führen. Man gewinnt ihn, wenn man ihn führt. Und man muss verstehen, wie die AHV funktioniert, wie sensationell gut sie ist für Junge und für Alte, für Frauen und für Männer. Die Frauen sind ja viel besser gestellt in der AHV als bei den Pensionskassen. Das ist der Fakt. Und für alle mit unteren und mittleren Einkommen bis 150.000 Franken ist die AHV rentabel, hochrentabel, Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn man sagt, jetzt die AHV, man könne sie nicht mehr finanzieren wegen der hohen, großen Zahl der Rentnerinnen und Rentner und der Rentnerjahrgänge, die noch kommen werden, dann muss man einfach die elementaren Fakten kennen. Und damit schließe ich dann ab mit dieser Feststellung zu diesem Thema. Es ist so, dass das ist das einfachste Beispiel, aber ich wiederhole es immer, man sollte es wiederholen können, zwischen 1975 und heute, 40 Jahre sind das, 75 bis heute, 40 Jahre sind das. Wir haben in dieser Zeit eine Verdoppelung der Rentnerinnen und Rentner oder noch mehr. 900.000 auf 2,1 Millionen. Die Zunahme der Lebenserwartung. Also eine unglaubliche Vergrößerung der Zahl der Rentnerinnen und Rentner. Wir zahlen aber die gleichen AHV-Beiträge wie 1975. 8,4%, 4,2% arbeitnehmende Beitrag und 4,2% Arbeitgeber. Also 8,4% bis heute. Gleichbleibende Beiträge, mehr als verdoppelt. Es ist die Zahl der Rentnerinnen und Rentner. Einmal, zweite Hälfte 90er Jahre, ein Mehrwertsteuerprozent, wie es jetzt dann auch wieder fällig ist, irgendwann im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Also gleiche Beiträge, mehr als doppelt so viele Rentnerinnen und Rentner. Wie geht das? Handelt es sich hier um Zauberei, Hexerei, Betrug allenfalls sogar? Die Antwort ist simpel, aber entscheidend, und das muss man einfach erklären können. Es ist nichts anderes, und das steht in dieser Broschüre geschrieben, es ist das geniale Finanzierungssystem der AHV, das man heute mit diesen politischen Verhältnissen nicht mehr einführen könnte, aber mit dem unsere Vorväter, es war damals ja nur, wir hatten eine Männerdemokratie, immerhin war das selbstverständlich 1948, genial. Es ist so einfach wie simpel, wie effizient, wie sozial und solidarisch, nämlich unbeschränkte Beitragspflicht. Auf der einen Seite auch die Millionäre, Einkommensmillionäre und noch Bonijäger, die müssen voll Beiträge zahlen, aber die Renten sind plafoniert, sind beschränkt. Mit 85.000 Einkommen pro Jahr hat man die Maximalrente zugute. Und dieses Rezept, plafonierte Renten und unbeschränkte Beitragspflicht für alle, das führt dazu, dass die gesamte Wirtschaftsentwicklung über die Erwerbseinkommen die AHV finanziert. Das ist viel wichtiger und viel zentraler als die Zunahme der Zahl der Rentnerinnen und Rentner. Klar muss jede Rente, jede Monatsrente muss finanziert werden, aber dieses geniale System, dieses soziale und effiziente System nimmt die gesamte Wirtschaftsentwicklung mit und das finanziert am Schluss die Renten. Und deshalb kommt es auch bei der AHV viel billiger, eine Rentenverbesserung durchzuführen. Kommt das Preis-Leistungs-Verhältnis viel größer, viel besser als bei allen anderen Formen von Versicherungen. Besser als bei den Pensionskassen und natürlich erst recht x-mal besser als bei privaten Versicherungen. Und das ist die ganze Geschichte. Die AHV ist die wichtigste Errungenschaft unserer Bewegung. Über Jahrzehnte hinaus erkämpft, wir haben sie verteidigt und jetzt braucht es wieder sozialen Fortschritt. Und das ist das Entscheidende. Und weil ich jetzt gerade heute zufällig kommen konnte zu euch, warten wir jetzt noch daran, dazu ein paar Ausführungen zu machen. Vielleicht gibt es noch Fragen in der Diskussion. In der Bewegung muss es auch zuerst beginnen. Es ist wichtig, dass wir sehen, es ist in diesem Land sozialer Fortschritt möglich. Und wir müssen diesen sozialen Fortschritt möglich machen. Wir müssen nicht nur gewinnen in der Defensive bei der Abwehr, sondern auch für sozialen Fortschritt wieder vorwärts kommen. Das dazu jetzt noch ein paar kurze, abgekürzte Worte, sonst habe ich meine Redezeit bereits ausgeschöpft, zur Lage der älteren Arbeitnehmenden. Eine gewaltige Baustelle, auch in Bern für die Gewerkschaften, für die ST seit langem. Es ist leider so, dass die neoliberale Kälte mit Verzögerung über die Jahrzehnte hinaus auch auf die Schweiz durchgeschlagen hat. Und dabei spielen verschiedene Dinge eine Rolle, aber vor allem Dinge, die man mit sozialer Kälte begründen könnte. Das sogenannte Entlassungstabu für ältere Arbeitnehmende ist gefallen. Früher war es auch schon, dass nicht gesetzlich festgeschrieben war, während langer Zeit war es einfach sozial nicht akzeptiert, war es skandalisiert, wenn jemand hinausgestellt wurde, wenn jemand umgekündigt wurde, ab 50, 55 Jahren nach Jahrzehnten Arbeit im Betrieb. Natürlich, wenn jemand gestohlen hat oder ein Berufschauffeur, der alkoholisiert fährt, ist ein Problem, aber oder wenn ein Unternehmen Konkurs geht, so Sonderfälle, jetzt ausgenommen. Aber im Übrigen, wenn jemand seine Arbeit verrichtet, es war tabuisiert sozial, dass jemand gekündigt würde. Und dieses soziale Tabu ist gefallen. Ganz krasse Beispiele, junge HSGler, gerade ein Fall vor einigen Monaten, kommt ein technischer Betriebsleiter zu mir ins Büro, den ich Arbeitsrechte vertreten habe, mittlerer Industriebetrieb, sagt, ein neuer Finanzchef ist eingestellt worden, frisch auf der HFG. Und die erste Personalmaßnahme, er ist auch Chef des HR, nicht nur der Finanzchef, erste Personalmaßnahme ist, man schaut mal alle Krankheitsfälle durch, alle, die krank waren irgendwann, die müssen, bei denen muss man einen Weg suchen, sie als Risiko dann zu entfernen aus dem Betrieb und alle ab 50. Alle ab 50. So geht es teilweise zu uns her und es gab gegebenen anderen eine Auseinandersetzung im Betrieb um dieses Problem. Aber solche Dinge passieren, einfach Kostensenkungen, alle, die ein potenzielles Risiko sind, können so auf diesem Weg ins Visier solcher Leute geraten. Das ist ein extremer Fall, aber in der Realität vorgekommen und dieser Fall hat einen Namen und eine Adresse und es ist ein Betrieb, nicht schweizweit bekannt, aber das sind Realitäten, soziale Realitäten. Habe öfter erlebt in den letzten Jahren, wo Leute zu mir gekommen sind, die das erlebt haben, wo es dann doch gelungen ist, mit einem harten Antritt, ohne gesetzliche Regelung, dann bei einem harten Antritt, natürlich auch mit meinem Briefkopf und allem Möglichen, dazu zu kommen, dass die Arbeitgeber, dass die zurückgeschreckt sind, vor allem in größeren Unternehmen, Reputationsrisiko. Also die Sache ist irgendwie auf der Kippe und deshalb ist es auch wichtig, das zu thematisieren. Es ist unanständig, es widerspricht minimalen sozialen Anstand und Regeln in solchen, in diesem Alter halt Entlassungen vorzunehmen. Wie wir wissen, Rechtsregeln sind dann nötig, wenn sich die Leute nicht an Anstandsregeln halten, wenn die sozialen Regeln verletzt werden. Und hier sind wir nun so weit in der Schweiz, dass ein paar Regeln eingeführt werden müssen, die die älteren Beschäftigten schützen. Und dazu gehört beispielsweise durchaus der Kündigungsschutz. Und zwar gibt es hier differenzierte Regeln. Der Kündigungsschutz ist tabuisiert seit langem. Die letzten Fortschritte im Kündigungsschutz hatten wir rund um die Familienpolitik herum, wo es aber immerhin ganz beachtete Fortschritte gab, während der Schwangerschaft und der Mutterschaft. Kündigungsschutz, solange ist das nicht her, dass das eingeführt werden konnte, es ist nicht einfach ab der Welt so etwas auch fordern zu können. In Gesamtarbeitsverträgen gibt es inzwischen, seit wir das zum Standard erhoben haben, gewerkschaftlich eine Reihe von Fortschritten, und zwar Kündigungsschutzregeln gekoppelt an Dienstdauer. Beispielsweise nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit nach 50, dass eine längere Kündigungsfrist eingeführt wird oder dann ein prozeduraler Weg eröffnet wird, damit diese Kündigung angeboten werden kann. Also in der sozialen Realität, jetzt der Gesamtarbeitsverträge, beginnt das bereits zu wirken. Im Parlament ist das nicht so weit, ist es tabuisiert, aber das ist etwas, was man anschauen muss, weil ja dann ein Kündigungsschutz doch ein wichtiger Punkt ist. Es braucht griffigere Regeln gegen Diskriminierung der Älteren, ist ein schwieriges Kapitel. Effektiv wäre schon heute, wenn man die Regeln richtig interpretiert, verboten, Stellen nur an Junge auszuschreiben, ob schon, dass die Jugend keine Rolle spielt beim Job. Es gibt natürlich Berufsfußballer, es gibt natürlich so Berufe, bei denen das Alter sicher ein Faktor ist, aber bei den meisten Jobs ist das Alter eigentlich kein Ausschlusskriterium, aber bis eine Regel, die eigentlich im Prinzip anerkannt wäre, auch umgesetzt wird, da braucht es extrem viel. Und es gibt natürlich dann auch Maßnahmen, die wir fordern können, fordern müssen, die sich auf den Bildungsbereich beziehen. Hier ist, glaube ich, schon einiges gesagt worden. Dann ist es so, dass es soziale Abfederung braucht für Leute, die dann doch von Entlassungen betroffen werden. Das ist einerseits, sind es Regeln, die die vorzeitige Pensionierung möglich machen. Hier ist es leider so, dass wir auf dem gesetzlichen Weg nicht mehr weiterkommen. Aber es ist klar, in Branchen ist das immer teilweise ein wichtiges Bedürfnis und es gibt in den Branchen durchaus teilweise Fortschritte. Auf diesem Gebiet ist eine sehr wichtige, populäre Forderung, weil die Bedürfnisse in diesem Alter schwer auseinandergehen. Es gibt Leute, die gerne länger arbeiten würden, wenn sie können, bei guter Gesundheit sind. Es gibt andere, bei denen der Wunsch umgekehrt ist, eben aufhören zu können. Es braucht Regeln für Übergangsrenten. Hier ist der Kanton Waadt, Bierief-Meyer, die eine Übergangsrente, ein Rentfonds für ältere Arbeitslose ab 60 eingeführt haben, damit die Leute nicht in die Sozialhilfe gestoßen werden in diesem Alter. Und ein letzter Punkt, das ist auch noch gerade etwas, was wir durchsetzen konnten, über Altersvorsorge 2020. Dank auch den bescheidenen Errungenschaften der Konferenz ältere Arbeitnehmende im April, die ich auch anstoßen konnte aus dem Ständerat hinaus. Es ist das Problem, dass jemand, der die Stelle verliert, ja bekanntlich keinen Rentenanspruch mehr hat. Er hat ein Freizügigkeitsguthaben. Und das führt dazu, dass wenn jemand dann trotzdem eine Rente will, nur noch nach den Regeln der Leibrenten dann eine Rente bekommt. Das bedeutet mehr als eine Halbierung des Pensionskassenguthabens. Die Renten sind sowieso nicht üppig und dann werden sie noch extrem heruntergefahren. Es ist gelungen, im Rahmen der Altersvorsorge 2020 gegen einen schlechten Vorschlag des Bundesrates, auch hier hat der Bundesrat es nicht zustande gebracht, leider, eine Regel einzuführen, die den Leuten geholfen hätte. Ist es gelungen, in der Kommissionsberatung auch dank einer kompetenten Verwaltung jetzt in einem auch Kraftakt eine Regel durchzuführen, dass die Leute ab 58 erst leider, aber immerhin ab 58 in der Pensionskasse bleiben können, des bisherigen Arbeitgebers, wenn sie die Stelle verlieren und dann das BVG zugute haben. Der Arbeitgeber ist natürlich nicht mehr verpflichtet, die Arbeitgeberbeiträge zu leisten. Man hat das Recht, Beiträge zu leisten, wenn man es vermag. Aber Beitragslosigkeit ist auch möglich, dass man einfach den Rentenanspruch sicher hält, bis die Rente fließt. Ein ganz großer Schritt für die Betroffenen. Ich habe es erlebt, wo dieser Punkt eine entscheidende Frage war bei der Aushandlung von Sozialplänen, wo die Arbeitgeber dann bereit waren, zum Beispiel die Arbeitgeberbeiträge zu bezahlen, noch bis zu einer möglichen Vorpensionierung. Solche Dinge kann man aufgrund dieser Regelung nun aushandeln, während es eben bis jetzt nicht möglich war, in der Kasse zu verbleiben. Die Lösung über die Auffangeinrichtung hat den Leuten nicht geholfen, die es heute gibt. Also insoweit hier ein kleiner Lichtblick zum Schluss. Wenn wir etwas verlangen, wenn wir etwas formulieren als Forderung, diese Dinge mögen vielleicht zunächst auf Widerstand stoßen. Man betrachtet sie als aussichtslos und sagt, das sei nicht möglich. Wenn man es ernsthaft anpackt, erreichen wir mehr, als wir oft denken. Ich danke euch.
Danke vielmals. Paul, es gibt jetzt noch Gelegenheit, so du noch magst, nein, nach deinem Marathon, ja, in die Diskussion einzugreifen und Paul ein paar Fragen zu stellen oder auch kritische Rückmeldungen zu geben. Also da haben wir bereits Verena Hofmänner.
Woher?
Verena Hofmänner.
Die Ehepaarrente, ja. Ist das auch nur für Neurentner, dass sie neu
ja.
Ist?
Ja.
Für sie jetzt schon genau.
Nein. Das ist, da bleibt es bei den Forderungen von AHV Plus, bei den alle diese Verbesserungen sind nur auf Neurentner zugeschnitten, wobei bei der Priorität, muss ich sagen, weil ich da ja sehr stark jetzt das mitgeprägt hatte, meine Stimme war auch ausschlaggebend dafür, damit dass es überhaupt eine Lösung gegeben hat. Ich habe natürlich auch einen Vorschlag gemacht, die Altrentner, also die bisherigen Rentner mit einzubeziehen, chancenlos. Es war der Kostenrahmen, der entschieden hat, und wenn man Prioritäten setzen musste, Nachteile wegen des Frauenrentenalters und beim Umwandlungssatz, die Jüngeren dann, das haben nur die Neurentner, die Älteren, bei denen konnte man die ganze Rente verteidigen. Und da muss man sagen, der Mischindex, das ist ja der Haken, den man verstehen muss, der Mischindex ist eine außerordentlich gute Sache für die Leute, die mal in Rente sind. Dank des Mischindexes haben die Rentnerinnen und Rentner auch einen Teuerungsausgleich zugute, und zwar einen etwas besseren als nur gerade die Teuerung. Der Mischindex hat dann andere Probleme, die er mit sich bringt, aber für die Rentner ist das eine sehr zentrale Errungenschaft, dass umso mehr als es bei den Pensionskassen seit Ewigkeiten keinen Teuerungsausgleich mehr gibt. Also das war Priorität Nummer eins für die bisherigen Rentnerinnen und Rentner. Wir wären natürlich der Meinung, es würde auch da wieder etwas brauchen, weil wir eine sogenannte kalte Degression haben. Diejenigen, die das genauer nehmen, die sollen die Vorschüle studieren. Das bedeutet, dass die Renten langsam aber sicher bei der AHV im Rückstand geraten sind gegenüber der Lohnentwicklung. Sie haben die Teuerung ist garantiert, aber gegenüber Lohnentwicklung sind Sie in den Rückstand geraten und hier müsste wieder etwas gehen, jetzt nach 30 Jahren.
Wie stellt sich die SP in Bern dazu, dass jetzt ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas weniger arbeiten sollen, prozentual, und selbstverständlich auch einen weniger hohen Lohn einkassieren sollen, weil man ja doch an die Jungen denken soll, die eigentlich gerne arbeiten würden?
Also du sprichst von den Forderungen, die in den Medien da sind, dass wenn man älter wird, weniger verdienen soll. Ja, hier gibt es verschiedene Dinge zu sagen dazu. Es wäre ja eine Lohndiskriminierung älterer, wenn man von ihnen sagen würde, sie sollen ihre Löhne einseitig senken. Das wäre eine unanständige Forderung. Die Realität zeigt allerdings, dass die Lohnentwicklung ab 50, 55 in Stocken gerät, über alles gesehen, die aggregierten Zahlen zeigen, dass es eine Legende ist, dass diese Löhne über alles gesehen noch groß steigen würden. Das ist leider nicht der Fall. Hier spielen durchaus, und das ist eine lange Diskussion, diese, auch die Pensionskassenbeiträge eine gewisse Rolle, wo es auch sehr schwierig ist, etwas zu verändern bei Älteren. Nur eine leichte Glättung, weil es so ist, dass die Leute im Schnitt in diesen Jahren ab 45, 50, wenn die Kinder draußen sind mit der Ausbildung, dann werden eigentlich die Pensionskassenguthaben geöffnet. Und wenn man das herunterfahren würde, ist es so, dass die Pensionskassenguthaben massiv herunterfallen würden, was die soziale Sicherheit beeinträchtigen würde. Oder man müsste als Jüngerer sehr viel mehr reinzahlen, dann, wenn man das Geld sonst braucht. Also hier spielen diese Beiträge eine enorme Rolle. Auch hier muss man noch ergänzen, die AHV hat das Geniale, dass sie einfach die AHV-Beiträge durchzieht. Sie sind mit diesen 8,4% und auf neu 8,7%, dann ab 2021. Sie kommen viel, viel günstiger als jene der Pensionskassen. Bei den Pensionskassen sind wir inzwischen insgesamt bei über 18%, also mehr als das Doppelte. Da vielleicht ein Stichwort AHV.
Ja, es gibt noch Zeit für weitere Fragen und Beiträge.
Ja, wenn niemand etwas mehr sagt, dann noch eine Bemerkung vielleicht doch, weil wir hier jetzt die Grauköpfe und ältere Genossinnen und Genossen haben. Es ist wichtig, dass ihr euch nicht unterschätzt in der Bedeutung für Kampagnen. Gerade bei der Altersvorsorge gibt es eine enorme Desinformation in der Bevölkerung. Und es ist so, dass diese gehirnwäscheartige Fehlinformation in den letzten 20, 30 Jahren, wo die AHV schlecht gemacht wurde, wo ja immer wieder der Kollaps vorhergesagt wurde, was ja nicht eingetreten ist, wo man die Generationen gegeneinander ausgespielt hat, wie jetzt Walder im Tagesanzeiger wieder, das ist eine perfide Geschichte, wo es einfach darauf ankommt, dass man die elementaren Fakten erzählt. Ich habe ja ein Beispiel vorher erwähnt, es ist für die Jungen, das ist auch in der Broschüre schön erläutert, dass es eben gerade für die Jungen rentiert, eine AHV zu haben und eine AHV-Rentenverbesserung zu haben. Erstens einmal, was wäre, wenn wir die AHV nicht hätten? Da müssten die Jungen dann, wenn sie das Geld für sich und die Familien brauchen würden, müssen sie für die Eltern aufkommen. Abgesehen von einem unwürdigen Zustand für die Älteren, wo es ja früher eine Abhängigkeit gab von den Jungen. Und das war für die Jungen schlecht und für die Älteren schlecht. Und das Verhältnis zwischen den Generationen hat sich erwiesenermaßen stark verbessert. Dank den Sozialversicherungen, dank der Altersvorsorge. Es gibt eine Großelterngeneration, die eine wichtige Rolle spielt. Hat sich alles verbessert, dank dem, dass es keine gegenseitige finanzielle, unmittelbare, unwürdige Abhängigkeit mehr gibt. Aber gerade für die Jungen ist das auch wichtig, dass sie in diesen Jahren, dass die Elterngeneration eben unabhängig ist finanziell. Und es ist so, dass, wenn Sie die Beiträge dann anschauen, ich war heute Morgen, stand ich vor einem Plakat, und ich habe gerade mein Auge nicht getraut. Da steht es UBS, sensationelle Werbung. UBS, eine junge Frau, ein Mädchen, eine junge Frau, gerade frische Frau, sagt, jetzt haben Sie mich im Jeansladen zum ersten Mal gesiezt. Jetzt haben Sie mich im Jeansladen zum ersten Mal gesiezt. Und dann steht unten, wir werden alle älter. Wir müssen vorsorgen, gemeinsam UBS. Yes. Jetzt seht, das ist die Perfidie der ganzen Geschichte, eine riesen Geschäftsgeschichte. Man muss schon mit, kaum ist man dem Jugendalter entwachsen, zu sparen beginnen fürs Alter. Und wir wissen alle, diese Lösungen kommen viel, viel teurer. Viel, viel teurer als die AHV. Die AHV, das ist die günstigste Versicherung gerade für die Jungen. Solche Dinge finden jetzt statt und ihr seid da zentrale Akteure. Man muss die Dinge erklären. Ich habe gemerkt, das ist ja vielleicht das einzige Thema, mit dem ich seit 20, 30 Jahren unterwegs bin jetzt, oder 40, aber es wird 20, 30 Jahre akut, wo ich in jeder Debatte, in jedem Saal, ob bürgerlich oder links, egal wie, wo, dass man jede Debatte gewinnt. Und das ist nicht wegen meinem Charme und meiner Erfahrung, sondern die AHV ist extrem gut verankert bei den Leuten. Was den Leuten erzählt wird in den Medien, ist Desinformation. Wir müssen die Dinge deshalb erklären können. Und wir haben hier ein Feld vor uns, bei dem wir wirklich gewinnen können. Es geht hier wie um das zentrale Sozialwerk der Schweiz, das auch für viel mehr steht als nur die Altersvorsorge. Hat ja auch jemand gemeldet.
Ja, ich habe gerade eine Frage. Und zwar beruht sie eigentlich die AHV auf dem Paradigma der Solidarität. Das ist ja damals entstanden, weil man gesagt hat, man möchte einfach für die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz eine Versicherung haben, ein Versicherungssystem, das solidarisch ist. Und ich denke einfach, dass der Begriff der Solidarität in den letzten Jahren einfach wie abgemacht ist, dass es für die Jungen vor allem auch ein Begriff ist, für die rechtsbürgerlichen Parteien ist es ein Unwort geworden. Und ich denke, die SPD müssen diesen Begriff der Solidarität einfach wieder ein bisschen neu fassen oder moderner fassen oder wieder mehr unter das Volk bringen. Was denkst du dazu?
Ja, du hast sehr recht, aber man könnte es noch etwas schärfer sagen und zuspitzen. Also wenn man weltweit schaut, es gibt nichts, was die Absicherung der großen sozialen Risiken so gut leistet wie eine Versicherung, eine Sozialversicherung. Jedes Land, das ein gewisses Entwicklungsniveau erreicht, muss Sozialversicherungen einrichten. Der Witz einer Versicherung ist ja, das Prinzip einer Sozialversicherung ist das breitestmögliche Prinzip die ganze Bevölkerung. Das ist das Gesetz der großen Zahlen. Mathematische Prinzipien. Wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Zum Glück nicht. Ob wir in einem Jahr sterben oder ob wir in 20 Jahren, 25 Jahren sterben. Das sind einfach die statistischen Regeln. Die sind notwendige rationale Voraussetzungen. Das Prinzip der großen Zahl. Und das kombiniert mit den sozialen Prinzipien. Das ist das Sensationelle der AHV, ist eben auch ökonomisch hocheffizient. Es gibt kein effizienteres System bei diesen großen sozialen Risiken, wie das Alter, der Krankheit, also die großen sozialen Risiken gibt es kein effizienteres Rezept für die Behebung dieser oder die Abdeckung dieser sozialen Risiken als eine Sozialversicherung. Also das Prinzip, wie du jetzt gesagt hast, das Prinzip der Solidarität ist auch bezüglich Effizienz unschlagbar. Danke euch. Danke.
Ich habe hier drüben eine Drohglocke, die ich mit der ich Leute die Zeit überzeugen will. Aber du hast es geschafft, wieder auf den Punkt, die letzte Frage zu beantworten. Ich gratuliere dir.